Ja, liebe Geschwister im Herrn, ich freue mich von Herzen, dass ich heute Abend wieder einmal unter euch sein darf, dass ich hier in Seegräben sein darf, dass wir miteinander das Wort Gottes hören können. Wir wollen dankbar sein für diese Möglichkeit, dankbar sein, dass der Herr uns noch diese Freiheit schenkt, es ohne Verfolgung zu tun. Und ja, wir haben Themen in diesem Wochenende, die ein Stück vielleicht in manchem schwer verdaulich sind, vielleicht manchem etwas zu negativ scheinen. Auseinandersetzung mit endzeitlichen Entwicklungen ist der rote Faden auch in diesen Tagen, dass wir versuchen, von Gottes Wort her einen Durchblick zu bekommen über verschiedenste Entwicklungen in dieser heutigen Zeit, in der Christenheit besonders, aber auch in der Welt, die Gläubige manchmal verwirren, die Gläubigen manchmal auch eine schwere Anfechtung sind, die manche Gläubige auch auf falsche Wege führen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir immer wieder Gott bitten, dass er uns in dieser letzten Zeit bewahrt auf dem rechten Weg. Denn der Feind versucht durch mancherlei Irrlehren, durch mancherlei Entwicklungen und Strömungen uns auf einen falschen Weg zu bringen, der uns letztlich von dem von Gott vorgesteckten Ziel wegführt. Und wir wollen heute Abend eine solche Entwicklung miteinander von Gottes Wort her betrachten, die viele Christen verwirrt und die viele Christen auch ein Stück weit auch verstrickt in unbiblische Dinge. Und es ist diese große Vermischung von Menschen, die sich alle Christen nennen, die aber ganz, ganz unterschiedlich leben und einen ganz unterschiedlichen Geist in ihrem Herzen haben. Es gibt viele Menschen, auch wenn man zum Beispiel evangelisiert, ich tue das auch immer wieder, wenn die Möglichkeit ist, ein Traktat weitergibt, dann sagen sie, ich bin auch gläubig. Und dann fragt man nach, ja, wie leben Sie, wo gehen Sie hin? Und sie sagen, ja, ich bin Katholik, ich gehe in die katholische Kirche und wir sind natürlich auch an Christus gläubig, wir glauben auch an die Bibel. Und dann stellt man fest, dass da die seltsamsten Dinge, manchmal auch irgendwelche Sekten, Zeugen Jehovas, sich alle irgendwo als Christen bezeichnen, sich alle irgendwo auf die Bibel berufen und man eigentlich dann gar nicht mehr so recht weiß, ja, was ist jetzt eigentlich biblisches Christentum und was ist ja das Original und die Fälschung, will ich mal sagen. Und das wollen wir heute mit Gottes Hilfe versuchen, auch zu von der Bibel her zu entfalten, einfach auch unter dem Gesichtspunkt, dass heute eine starke Strömung in der Christenheit, auch unter den Evangelikalen, also den Christen, die sich eigentlich als bibeltreu bezeichnen, dahin tendiert zu sagen, alle, die sich irgendwie zu Jesus Christus bekennen, sollen eins werden, sollen zusammenarbeiten. Wenn wir Christen nicht alle eins werden, wie soll die Welt dann erkennen, dass Christus der Herr und der Erlöser ist? Wir brauchen diese Einheit. Das ist diese Parole, die immer wieder ausgestreut wird und die viele Christen verwirrt und wo wir von der Bibel her Klarheit brauchen. Wer ist ein wahrer Christ? Was ist die wahre Gemeinde? Was ist die Kirche? Was ist die Christenheit in den Augen Gottes, in dem Urteil der Bibel? Und das soll heute Abend mit Gottes Hilfe unser Thema sein. Es ist ein sehr ausführliches Thema. Ich kann das also nur manches nur streifen. Ich möchte gleich darauf hinweisen, es gibt hier im Nebenraum auch Broschüren, unter anderem auch eine Broschüre zum Thema Ökumene, wo dieser Vortrag schriftlich ausgearbeitet mit mehr Bibelstellen und Verweisen auch nachzulesen ist. Also wer das heute gehört hat und da Interesse hat, sollte zugreifen. Diese Broschüren sind kostenlos. Wer will, kann eine Spende geben für die Druckkosten, aber die kann man mitnehmen und auch anderen weitergeben. Aber heute wollen wir einfach einen Überblick versuchen über die Geschichte der Christenheit, des christlichen Glaubens von der Urgemeinde bis in die heutige Zeit und wollen versuchen, das auch von der Bibel selber her immer wieder zu erhellen. Ja, die Gemeinde Gottes hat eine klar bestimmte Geburtsstunde. Es gibt manche Theologen, die sagen, es gab schon immer Gemeinde Gottes, die also auch das Volk Israel schon unter die Gemeinde fassen, aber wir wollen festhalten, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Volk des alten Bundes, dem Volk Israel, das eben diesen Bund des mosaischen Gesetzes mit Gott hatte, das im Moment beiseite gesetzt ist als Volk Gottes, das aber auch wieder eine Zukunft haben wird als Volk Gottes, wenn die Gemeinde Gottes nicht mehr auf der Erde ist. Und dann eben der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und die wurde eigentlich zu Pfingsten im eigentlichen Sinn ins Leben gerufen, im wahrsten Sinn des Wortes durch das Kommen des Heiligen Geistes, der die Wiedergeburt bewirkte bei den Jüngern zunächst einmal, bei denen, den Juden, die den Herrn Jesus im Glauben angenommen hatten. Und später hat sich ja die Gemeinde ausgebreitet, auch zu den Heidenvölkern hin, bis hin auch in die Schweiz, in Deutschland, über die ganze Welt hat sich diese Gemeinde, diese Ekklesia, die herausgerufene Versammlung ausgebreitet seit diesem wunderbaren Anfang zu Pfingsten. Also die Gemeinde des lebendigen Gottes ist eine ganz besondere Sache in der Bibel. Der Apostel Paulus sagt im Epheserbrief, es ist ein Geheimnis. Dieses Geheimnis war den Propheten und Schreibern des alten Bundes, des Alten Testaments verborgen. Es ist geoffenbart worden erst in der Zeit, als Gott diese Gemeinde wirklich auch gegründet hat, letztlich auch hauptsächlich durch die Schriften des Apostels Paulus. Und diese Gemeinde des lebendigen Gottes, das ist ein geistlicher Organismus. Ein geistlicher Organismus, der Leib des Christus, gebildet durch den Heiligen Geist, gebildet durch Menschen, die alle einmal Nachkommen Adams waren, natürliche Menschen nach dem Fleisch, und die dann durch die Begegnung mit dem Evangelium, durch die Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus, eine grundlegende Wesensverwandlung erlebt haben, nämlich die Neugeburt aus dem Heiligen Geist. Also zur Gemeinde gehört man nicht, indem man jahrelang hingeht, indem man sich als Mitglied einschreiben lässt, auch nicht durch die Wassertaufe, auch nicht dadurch, dass man Kind christlicher Eltern ist und schon immer in die Gemeinde gegangen ist. Das alles bringt uns nicht in die wahre Gemeinde, in die Gemeinde des lebendigen Gottes, die gebildet wird aus lebendig gemachten Steinen, so wie es der erste Petrusbrief sagt, aus wiedergeborenen Kindern Gottes. Also nur wer diese Wiedergeburt aus dem Geist erlebt hat, diese Neugeburt, kann wirklich als Glied der Gemeinde Jesu Christi angesprochen werden. Und das ist genau der Punkt. So fing es an. Es fing an damit, dass der Geist Gottes wirkte und aus dem Volk Israel zunächst einmal Menschen herausrief. Die mussten sich auch bekehren vom Judentum. Das war nicht einfach eine Fortsetzung des Judentums, sondern ein radikaler Bruch mit dem Judentum, was da geschehen musste. Und das war auch sofort mit Verfolgung verbunden. Die ersten Gläubigen, sie bekamen Druck durch die jüdische Umwelt. Und genau dasselbe passierte den Gläubigen, die sich bekehrten aus den Heidenvölkern. Sie bekamen Druck, sie wurden verfolgt. Diese neue Glaube wurde von den alten Religionen instinktiv als Feind aufgefasst. Dadurch, dass Menschen den alten Göttern abschworen und sich dem Herrn Jesus Christus als ihrem Rettergott anvertrauten, haben sie die Feindschaft der Welt, der Heidenvölker, erregt. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Das war die Urgemeinde, der Anfang Gottes mit der wahren Gemeinde, Wiedergeborene, durch Bekehrung, durch Glaube an den Herrn Jesus Christus, herausgerufen aus der Welt. Und diese Gemeinde verbreitete sich wunderbar in einem Triumphzug des Evangeliums über die ganze damals bekannte Welt. Das war diese wunderbare Anfangszeit, die letztlich auch im Neuen Testament bezeugt wird. Und doch finden wir schon im Neuen Testament selber, schon zu der Zeit der Apostel, ernste, beunruhigende, prophetische Aussagen, die deutlich machten, dass dieser gesegnete, herrliche Anfang nicht einfach ungestört und unproblematisch so weitergehen würde. Sondern wir lesen immer wieder schon in den Schriften, besonders des Apostels Paulus, dass Verführung und Entartung auf diese Gemeinde warten würde. Apostelgeschichte 20, vielleicht das mal als eine herausgegriffene Bibelstelle unter vielen, die wir nicht alle hier anführen können. Aber dort lesen wir eine bewegende Prophetie, die letztlich auch auf die Zeit nach den Aposteln zielt, auch wenn sie vordergründig erstmal auf den Weggang des Apostels Paulus aus Ephesus bezogen ist. Ab Vers 28 lesen wir in Apostelgeschichte 20. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Eine ernste Warnung. Genauso finden wir in dem Abschiedsbrief des Apostels Petrus eine bewegende Warnung, die auch die apostolischen Gläubigen vor künftigen Fehlentwicklungen warnen soll. Ab Vers 1, 2. Petrus 2, Vers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen. Hier steht das griechische Wort Heiresis, was bedeutet entweder eine Irrlehre oder eine Irrströmung, eine Gruppe, die um falsche Lehren geschart ist. Also beides ist das Fremdwort Heresie, kennt man ja im Fachbegriff der Theologie. Also diese Sekten oder Irrlehren werden eingeführt von falschen Lehrern, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Also auch da, eine Entartung wird angekündigt, prophetisch. Ein Abkehr von diesen biblischen, herrlichen Anfängen der apostolischen Urgemeinde. Nun, diese Prophetien, wir könnten noch einige hinzufügen, wir werden auch noch einige erwähnen, sie haben sich erschreckend bald und klar und deutlich erfüllt in der Geschichte der Gemeinde. Schon im 2. Jahrhundert, also im 1. nachapostolischen Jahrhundert, waren heidnische, verkehrte Irrlehren stark eingedrungen in diese damals noch bedrängte und verfolgte frühe Kirche, kann man sagen, oder späte Gemeinde. Und wir sehen, wenn wir genau hinschauen, schon in der Apostelzeit, dass auch dort schon solche Irrlehren ihren Anfang nahmen. Zum Beispiel die Irrlehre der Gnosis, gegen die etwa auch der Kolosserbrief und auch die Johannesbriefe so ernst kämpfen und vor der sie warnen. Aber auch andere Irrlehren, die judaistischen Irrlehren, die versucht haben, die Gemeinde noch wieder unter das Gesetz zu bringen, das finden wir im Galaterbrief. So gab es also schon damals verderbliche Strömungen, gegen die die Apostel mit aller Macht zu kämpfen hatten. In der Apostelzeit waren diese Strömungen noch nicht wirklich die vorherrschenden Strömungen, sondern sie waren noch sozusagen in Grenzen gehalten durch den Dienst der Apostel selber, die die Wahrheit Gottes in allem Ernst verteidigten, die das Wort verkündigten, die überführten, ermahnten, zurechtwiesen, so wie es in 2. Timotheus 4, Vers 1 heißt und 2, dass dieser Dienst hat diese Irrlehren sozusagen noch ein Stück in Schach gehalten. Aber in der nachapostolischen Zeit gab es im Grund sehr bald keine Lehrer und keine Männer Gottes mehr, die diesen Irrlehren wirklich entschieden und in aller Kraft entgegentreten konnten. Und so wurden verführerische Geister auf die Gemeinde angesetzt von der Finsternis und die Gemeinde konnte sich dieser Irrlehren nicht mehr erwehren. Wir lesen ja da eine ganz ernste prophetische Vorhersage auch im 1. Timotheusbrief, im 4. Kapitel. Es war etwas von dem, was sich eben schon sehr bald nach der Apostelzeit abspielte und begann zumindest. Da heißt es, 1. Timotheus 4, Vers 1, folgende: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Das ist ganz interessant. Also wie gesagt, hier wird eigentlich der Bezug genommen, dass diese erste zumindest dieser Irrströmungen, die da von Dämonen eingeführt wurden, die katholische Kirche betrifft. Denn dieses Verbot zu heiraten und auch das Verbot bestimmter Speisen, das war ja genau eine der Kennzeichen der späteren katholischen Kirche. Also eine Fehlentwicklung, aufgetreten geistlicherweise dadurch, dass falsche Geister mittels Menschen, betrügerischen Menschen, Menschen, die entweder falsche Propheten waren oder falsche Lehrer, falsche Geister haben praktisch verführerische, irreführende Lehren in die Gemeinde hineingetragen. Das war in der Apostelzeit so, das war in der nachapostolischen Zeit so, das ist heute in der Endzeit in besonderer Weise so. Das müssen wir sehen, da ist eine Art Grundgefahr aufgezeigt, irreführende Geister und Lehren der Dämonen. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in der Pfingstbewegung heute erkennen, was wir natürlich in den ganzen Sekten erkennen, also zum Beispiel Zeugen Jehovas, aber auch die katholische Kirche ist ja biblisch gesehen eine Irrströmung, eine große Sekte, eine Irrlehre, die das wahre Evangelium verdunkelt und Millionen Menschen von dem Heil fernhält und sie in die Sicherheit wiegt, sie seien schon gerettet und sie seien sogar die einzig Geretteten, denn außerhalb der Kirche gibt es ja kein Heil nach der katholischen dogmatischen Lehre. Ja, also diese Sache, dass da eine Abweichung von der biblischen Lehre hineinkommt und dass dann Gesetze, Gebote hineinkommen, die letztlich auch ein Stück eben heidnisch sind, die ein Stück magisch und mystisch sind, ja, zum Beispiel das Verbot zu heiraten, wird ja ein Stück dann mit so einer falschen Brautmystik und auch damit begründet, dass man eben dann als Priester besondere Vollmacht braucht, ja, und das eben durch diese Enthaltsamkeit bekommen soll. Das ist letztlich heidnisches und magisches Denken. Diese ganzen Dinge kamen in der nachapostolischen Zeit immer mehr in diese frühe Gemeinde hinein. Es gab sicher noch echte Gläubige, es gab, ja, das war ja eine verfolgte Gemeinde, die unter großen Nöten damals das Zeugnis von Jesus Christus in einer feindlichen heidnischen Umwelt bezeugte. Und dennoch, das Heidentum drang sozusagen durch die Hintertür in die Gemeinde selbst ein. Und da gab es eben dann bald schon solche Dinge wie Askese zum Beispiel, dass man gemeint hat, durch Verzicht auf alles Mögliche, durch langes Fasten und Hungern, durch Verzicht auf die Ehe, durch verschiedene andere Enthaltsamkeitsübungen, eben frömmer zu sein, Gott näher zu kommen. Wir haben dann später diese Erscheinung der Wüstenmönche, der Eremiten, das hat ja heute im Jahr der Stille, feiern die große Auferstehung und werden wieder als vorbildliche Christen herangezogen. Und das war im Grunde eine schreckliche Irreführung. Diese Leute meinten, sie würden der Welt entfliehen, wenn sie sich in der Wüste auf eine Säule zurückziehen würden. Und sie haben nicht verstanden, was Luther sehr gut verstanden hat als Mönch, dass er nämlich die Welt in seinem eigenen Herzen trägt und überall hin mitnimmt, auch in die letzte Eremitenzelle. Ja? Die Welt mit ihren Lüsten und Begierden ist ja in uns. Und deswegen hat es auch gar keinen Sinn, als Mönch irgendwo von der Welt zu fliehen, sondern wir brauchen die Wiedergeburt, wir brauchen die innere Verwandlung. Dann können wir mitten in der Welt als Gläubige überzeugend leben. Ja, aber das waren diese äußerlichen Dinge. Und dann gab es eben die Entwicklung auch zur heidnisch-magischen Sakramentenlehre hin. Heidnischer Aberglaube hat sich schon sehr früh in der katholischen Kirche verbreitet, wenn man das mal so ein bisschen liest und studiert. Da gab es zum Beispiel schon früh der Glaube, dass die Knochen von verstorbenen Heiligen Wunder wirken könnten, gesund machen könnten. Es gab Wundergeschichten, die also fantastisch und übertrieben und völlig absurd waren, die aber eben darauf hinausliefen, dass entweder bestimmte Menschen oder eben sogar die Reliquien bestimmter Menschen die Kraft hätten, Wunder zu wirken. Es ist interessant, biblische Schriftsteller der nachapostolischen Zeit haben bezeugt, die Zeichen und Wunder der Apostel sind nicht mehr unter uns. Sie haben aufgehört. Wir haben das Wort. Und auf der anderen Seite finden wir dann wieder neue Wundergeschichten, die eine gewisse Nachahmung der biblischen sind, so ähnlich wie manche pfingstlerischen Wundergeschichten heute abenteuerliche Storys sind, die im Grund eben betrügerisch sind, die auch eine Fälschung und keine wirkliche Widerspiegelung der biblischen Wunder sind. Und so ähnlich gab es da eben immer mehr Aberglauben, immer mehr äußere magisches Denken. Und vielleicht auf die Sakramentenlehre nochmal einzugehen, das ist eine der Grundlagen der falschen Kirche, der falschen Namenschristenheit, dass man gesagt hat, das Heil wird vermittelt nicht durch den Glauben an Jesus Christus und durch die Person Jesu Christi, sondern durch bestimmte heilige Handlungen, die besondere bevollmächtigte Personen an den Menschen ausführen. Das fängt an mit dem grundlegendsten und schlimmsten Sakrament, nämlich der Kindertaufe. Die Kindertaufe bedeutet, ein geweihter Priester, ein besonderer Geheiligter, die Bibel sagt ja, wir sind alle Priester, es gibt keine besondere Priesterschaft mehr in der biblischen Gemeinde, ein geweihter Priester führt eine bestimmte Handlung an einem Kind durch, das in keiner Weise eine Beziehung zu Jesus Christus haben kann, eine bewusste, weil es eben noch gar nicht glauben kann, noch nichts weiß von Christus. Und dann wird dieses Kind wiedergeboren. Es wird zu einem Christen. Es wird von Gott praktisch schon gerettet und zu einem Christen gemacht. Und das führt dann fort, auch das Sakrament zum Beispiel der Buße, das Sakrament der Beichte, das Sakrament aber auch zum Beispiel des Abendmahls als eines wiederholten Opfers, das angeblich Sünden der Menschen tilgen soll. All das ist im Grund schlimmste heidnische Magie und Götzendienst. Das haben übrigens die Reformatoren, die selber ja in dieser Kirche aufgewachsen sind, mit größter Schärfe und Klarheit gesagt. Die haben auch gesagt, der Papst ist der Antichrist. Ja? Damit hatten sie auch recht, wenn man das richtig versteht. Ja? Also der Papst war nicht der Antichrist, aber er war ein Antichrist. Und zwar genau deshalb, weil er sich angemaßt hat als Mensch, Stellvertreter Christi auf Erden zu sein und an Christi Stelle die Welt zu regieren, die Kirche zu leiten und auch Sünden zu vergeben und alle die Dinge zu tun, die eigentlich nach der Bibel nur der erhöhte und verherrlichte Herr Jesus Christus selbst tun kann. Und nun hat sich da eine Schicht von Menschen, von Klerus, ja, das ist dieses Wort, die das Los haben, die besonders abgesondert sind, Priester, Bischöfe, zwischen Gott und die Menschen geschoben und das Heil lag in ihren Händen. Sie hatten die Macht, über das Spenden der Sakramente das Heil auszuteilen, bis hin zur letzten Ölung, bis hin dazu, dass sie allein die Garanten eines sogenannten seligen Sterbens waren und sein sollten. Und das war letztlich eine totale Verkehrung des biblischen Glaubens. Denn der biblische Glaube lautet, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat alles vollbracht. Er hat unsere Sündenschuld getilgt. Er hat unsere Erlösung vollbracht. Er gibt den Heiligen Geist und die Wiedergeburt. Er ist der Garant dessen, dass wir wirklich in Herrlichkeit, in Seligkeit sterben dürfen. Und da hat kein Mensch irgendetwas dran zu tun. Er kann nichts tun, sondern Christus allein. Und dieses ganze Heil wird uns durch den schlichten Glauben an Jesus Christus zuteil. Da gibt es auch keine Mittlerschaft. Kein Mensch kann uns Heil vermitteln. Das ist unmöglich. Weder durch Handauflegung noch Besprengung mit irgendwelchem Wasser, geweiht oder nicht geweiht. All das ist völlig bedeutungslos. Der persönliche Glaube an Jesus Christus, den Retter und sein vollbrachtes Werk, das ist es. Und dann sind alle, die so errettet sind, Priester Gottes. Es gibt keine separate Priesterschaft in der biblischen Gemeinde. Also wir finden hier eigentlich eine totale Verkehrung, übrigens auch erreicht dadurch, dass man ein Stück die Gemeinde ins Judentum zurückgeführt hat. Ja? Das Judentum kannte eine besondere Priesterschaft, zwar damals auch noch nötig, bevor Christus kam. Aber nach Christus ist Christus allein unser Mittler. Es gibt keine menschlichen Mittler mehr, weder die Heiligen noch Maria noch die Priester. All das wurde dazu erfunden, all das wurde letztlich auch aus den heidnischen Religionen geborgt. Und man muss sehen, dass da einfach viele falsch Bekehrte, so wie ganz am Anfang auch das schon der Fall war in Apostelgeschichte 8, von diesem Simon dem Zauberer, dass falsch bekehrte Leute in diese Gemeinde reinkamen und die kamen nach oben. Und die bildeten dann diese Schicht der Priesterschaft, der Kleriker, die sich zwischen Gott und die Menschen schob. Und das war die Katastrophe. Damit war nicht mehr Bekehrung und Glaube die Grundlage, gerettet zu werden, sondern dass man in die Kirche eintrat und sich den Sakramenten der Kirche öffnete und an ihnen Anteil hatte. Und deswegen auch dieser Spruch, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Ja, weil nur die Kirche verwaltet die Sakramente, dann wurde noch die Nachfolge Petri erfunden, dass die Päpste alle praktisch Nachfolger des Petrus sind und dass sie an seiner Vollmacht Anteil haben, den Himmel aufzuschließen oder zuzuschließen. Und das alles wurde praktisch zu einem System, das sich zwar äußerlich noch auf einen Jesus Christus bezog, aber nicht mehr auf den biblischen. Und wisst ihr, müssen wir auch heute aufpassen. Die Bibel sagt, es gibt andere Jesuse, es gibt andere Christusse, viele Christusse sogar in der Endzeit. Aber es ist nicht der auferstandene und verherrlichte Herr, den uns die Bibel bezeugt. Und genau das ist das Problem bei den Zeugen Jehovas. Die haben auch einen Jesus. Ja, der ist aber nicht der Sohn Gottes und nicht Gott von Ewigkeit und hat auch nicht die Erlösung vollbracht. Bei der katholischen Kirche ist es genau dasselbe. Der Jesus, der praktisch ständig neu geopfert wird in der Eucharistie von einem Menschen, um Sünden zu sühnen, ist nicht derselbe Herr, von dem der Hebräerbrief eindeutig bezeugt, dass er mit einem einzigen Opfer für immer die Sünden getilgt hat, uns geheiligt hat, uns gerecht gemacht und vollendet hat. Das ist ein anderes Evangelium. Ein Evangelium, in dem Werke und Glaube vermischt wird. Ein Evangelium, in dem Menschen Retter sind und Mittler sind und nicht der erhöhte Sohn Gottes. Und das ist ein Greuel vor Gott. Das haben die Reformatoren noch ganz deutlich gesehen, wenn wir lesen, was Luther oder auch Calvin oder Zwingli, was diese Männer geschrieben haben über die katholische Kirche, da sieht man noch richtig den Schrecken und den Abscheu vor dieser Verkehrung des biblischen Evangeliums. Heute viele Nachfolger und Urenkel, geistliche Urenkel von Luther und Calvin und protestantische Gläubige haben überhaupt keine klare Vorstellung mehr davon, wie abscheulich das katholische System in den Augen Gottes ist, wie weit es weg ist von dem wahren Evangelium. Sondern heute lesen wir zum Beispiel in Idea Spectrum, das ist eine traurige Sache, dass ich das lesen muss, ich muss es lesen, aber da findet man immer wieder, ja, ich bin gläubiger Christ und das ist dann Katholik, ja. Die katholische Kirche wird als eine Verteidigerin der christlichen Werte und als wahre Gläubige ohne weiteres hingestellt. Da wird überhaupt nicht mehr gesagt, dass das eigentlich ein falsches Evangelium und eine Verführung ist. Also heute werden alle diese Unterschiede verwischt, aber den damals aus der katholischen Kirche Gläubigen gewordenen stand es ganz klar vor Augen, die Sakramente sind unbiblisch, so wie sie die katholische Kirche verwaltet. Ja? Leider haben viele Reformatoren trotzdem noch an gewissen Sakramenten festgehalten, da kommen wir noch drauf. Aber im Prinzip war klar, diese Priesterherrschaft, diese falsche Mittlerschaft, das hat mit dem biblischen Evangelium nichts zu tun. Es führt die Menschen ins Verderben. Und das ist genau das. Und diese falsche Christenheit ist dann eben auch sehr bald vom Heidentum als eine der ihren anerkannt worden. Die wahre Gemeinde, solange noch echte Gläubige tonangebend waren, war härtestens verfolgt von den Heiden. Aber plötzlich hat man gemerkt, diese entartete katholische Kirche im 3., 4. Jahrhundert, ja, die ist doch Fleisch von unserem Fleisch und Gebein von unserem Gebein. Warum verfolgen wir die eigentlich? Und sie hatten inzwischen so viele Anhänger, dass dann Konstantin, dieser ganz bestimmt nicht bekehrte römische Kaiser, mit kühlem Machtkalkül gesagt hat, das wird unsere neue Massenbasis. Hier wollen wir einen Integrationsfaktor schaffen, dass wir dieses römische Reich und die unzufrieden gewordene Bevölkerung noch zusammenhalten. Und dann wurde diese Kirche im ersten Sinn zur Hure Babylon, nämlich die abgefallene, untreue Frau, die auf dem Tier, auf dem römischen Reich reitet. Das, wenn wir nachher noch drauf kommen, das ist eigentlich dieser Moment der konstantinischen Wende, wo die Kirche mehr und mehr zur Staatskirche wurde, die staatserhaltend die heidnische, weltliche Gesellschaft stützen sollte. Und es war nur folgerichtig, dass dann auch dieses Konzept der Volkskirche unbedingt notwendig war. Man wollte ja genau die heidnischen Massen, die heidnisch geblieben sind, unter Kontrolle bringen und religiös steuern. Und dazu war natürlich eine Gemeinde aus wahren Wiedergeborenen, die nur die Gläubigen vereint hat, überhaupt nicht in der Lage. Aber dadurch, dass man diese Kindertaufe hatte und diese formale Mitgliedschaft, konnten Massen von unbekehrten Menschen, Heiden, in diese Kirche eindringen und dann wurde das eben auch zu einer effektiven Machtstütze für die heidnische Obrigkeit. Und so wurde die Kirche dann auch zur triumphierenden Kirche, zur herrschenden Kirche. Das war ihre Ideologie von Augustinus her, der auch ein schlimmer Irrlehrer und Verführer ist. Viele heutigen Reformatoren verehren Augustinus, aber Augustinus hat ganz entscheidend Anteil an der Entartung der katholischen Kirche. Und Augustinus hat gelehrt, die Kirche ist berufen, anstelle von Christus das tausendjährige Reich herbeizuführen. wir leben schon im tausendjährigen Reich und die Welt wird immer christlicher werden, sie wird immer mehr durchdrungen vom Evangelium und die Kirche ist berufen, Könige einzusetzen und die Heiden mit dem Schwert zu evangelisieren. Alles das wurde mit einer Verdrehung der heilsgeschichtlichen Aussagen der Schrift und der Berufung auf das tausendjährige Reich der Kirche zugeschrieben und sie wurde zur triumphierenden Machtkirche, die sich mit Gold und Scharlach, wir werden nachher noch Offenbarung 17 lesen, gekleidet hat, die Macht hatte, die Könige manipuliert hat und beeinflusst hat. Alles das war eine totale Verkehrung der wahren Gemeinde, die der Herr Jesus gelehrt hatte, dass sie arm sein sollten, dass sie eben nicht die Großen sind. Ja, der Apostel Paulus konnte noch sagen, das, was gering ist vor der Welt, das, was nichts vor der Welt ist, das hat Gott erwählt. Ja, das ist die biblische Linie. Und die wahre Gemeinde war immer eine herausgerufene kleine Minderheit. Eine kleine Schar von Auserwählten, von solchen, die das Heil Gottes annehmen durften und die dem Herrn nachfolgen unter Verfolgung der Welt. Und die große Kirche, die Weltkirche, ist eine totale Entartung des echten Christentums. Und es ist nicht umsonst, dass heute noch die üblen Exzesse und Sünden dieser Weltkirche uns angehängt werden, wenn wir evangelisieren. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber dann hört man, was hat die Kirche alles gemacht mit den Kreuzzügen, mit den Kriegen und sie haben die Waffen gesegnet und so weiter. Also diese ganze Entartung, die Weltmenschen spüren im Grund, das kann doch eigentlich nicht sein. Ja, sie merken instinktiv, das ist eigentlich ein Widerspruch zu dem, wie sie sich Christentum wünschen würden, ja, in aller Naivität. Und da haben sie eigentlich ganz recht. Und da muss man immer sagen, ja, das war aber nicht die wahren Christen. Ja. Die wahren Christen waren zu der Zeit eine verfolgte Minderheit, die genauso unter dem Schwert dieser katholischen Machtkirche zu leiden hatte, wie die anderen auch. Ja. Und es war ja eine furchtbare Geschichte auch der blutrünstigen Unterdrückung der wahren Gläubigen von den Katharern und diesen ganzen Gruppen, die man gar nicht mehr genau kennt, weil die katholische Kirche sie auch ein Stück falsch dargestellt hat, bis hin zu den Waldensern, die man eben noch ein bisschen kennt von der Geschichte her, den Hussiten und, so könnte man weitermachen. Lollarden, überall hat diese Kirche eine Blutspur hinterlassen, auch das finden wir nachher in Offenbarung 17. Das Blut der Heiligen ist von ihrer Hand geflossen. Also das sind diese Entwicklungen, die das prophetische Wort letztlich auch deutlich andeutet zumindest, wo es sagt, es wird diese Entartung geben und es kommt am Ende eben dazu, dass es eine Hure Babylon gibt, ein schreckliches Gebilde, das letztlich Macht ausübt in der Welt, das die heidnischen Völker bis in die Endzeit hinein unterstützt und gleichzeitig manipuliert und steuert. Ja, und das ist eben auch etwas, was man dann auch berücksichtigen muss, da werden wir nachher noch drauf kommen, wie das auch mit dieser katholischen Kirche und mit der Entwicklung der Christenheit in der Endzeit in einen Zusammenhang zu bringen ist. Auf jeden Fall wollen wir festhalten, diese tote Namenschristenheit, in der letztlich dann keine Wiedergeborenen mehr waren, auch gar nicht geduldet wurden, sondern nur noch äußerliche Heiden, die sich eben zu Christus bekannten, die bestimmte Rituale mitmachten, die sie angeblich zu Christen machten. Diese Namenschristenheit hat die Vorherrschaft gehabt über viele Jahrhunderte, aber sie war nie die einzige. Gott sei Dank, und es ist immer so in den heilsgeschichtlichen Wegen Gottes in dieser Welt, es gibt immer einen Überrest. Ein Überrest von wahren Gläubigen. So war das in Israel. So war das übrigens schon vorher. So war es schon von angefangen von Abel und von Seth. Ja? Dort, wo Kain groß und mächtig wurde und seine falsche Religion entfaltet hat, da gab es eben auch noch die Nachkommen von Seth und dann später die Nachkommen von Shem. Ja? Und so gab es immer eine Minderheit, eine wahre, gläubige, herausgerufene kleine Gruppe von echten Gläubigen, die an den Herrn gläubig waren. Und die gab es auch, während diese Kirche groß wurde und ihre Irrlehren sich entwickelt haben. Wir haben eben in der frühen Zeit kaum Spuren von diesen Gruppen von wahren Gläubigen. Man weiß es, dass es sie gab. Man weiß es auch, dass die Kirche sie als Ketzer blutig verfolgt hat, dass sie zum Beispiel ihre eigenen Bibeln hatten und nicht die Vulgata-Bibel nehmen wollten, dass sie eben die Machtansprüche der römischen Bischöfe nicht anerkennen wollten. Und man hat sie zunächst einmal gebannt und sobald die Kirche Macht hatte, wurde sie eben dann durch die Obrigkeit verfolgt, hingerichtet, ermordet, vertrieben in einer ganz schrecklichen Weise. Wir wissen die Geschichte der Täufer, eine bewegende Geschichte, auch die wurde verfälscht, da wurde den Täufern angehängt, das was eine wirklich dämonische Sekte von Falschpropheten, diese Münsteraner Täufer getan hatten, das wurde praktisch dann vermengt mit den echten Täufern, ja, da gab es ja auch einige Schweizer drunter, ja, Balthasar Hubmaier und einige andere Sattler, Menschen, die im Grund ergriffen waren von der Botschaft der Bibel und die in aller Einfalt ein biblisches Christsein wieder neu leben wollten. Und die eben zu ihrem eigenen Verhängnis erkannt hatten, dass die wahre Gemeinde eigentlich auch eben herausgefordert ist, abgesondert von der Welt und der Weltkirche zu leben. Und sie haben auch erkannt, dass die wahre Taufe eben nicht die Säuglingsbesprengung sein kann, nicht ein Sakrament, sondern ein bewusster Schritt, den man als gläubig gewordener Erwachsener tut, indem man eben seinen Glauben an Jesus Christus bekennt. Das war ihr Verbrechen. Und deshalb wurden sie nicht nur von der katholischen Kirche blutig verfolgt, sondern genauso von den protestantischen Volkskirchen. Das ist also eine große Schande des Protestantismus, dass diese echten Gläubigen, die auch auf eine Heiligung des Lebens gedrungen haben, verfolgt wurden. Wir haben heute in Deutschland, ich komme viel mit Ihnen zusammen, die Nachkommen dieser Mennoniten, so heißen sie vielfach nach dem Menno Simon, der einer der Prediger und Führer dieser echten Christen war. Und es ist wunderbar, dass Gott über viele hundert Jahre diesen treuen Überrest geistlich lebendig erhalten hat. Es gibt zwar auch liberale und abgefallene Mennoniten, aber da hat Gott in ungewöhnlicher Weise Segen und Gnade geschenkt, dass auch heute noch diese gute Tradition des lebendigen Christentums weitergeführt werden konnte. Aber damals war es eine schreckliche Zeit der Verfolgung. Die Täufer wurden von einem Land zum anderen, von einer Stadt zur anderen vertrieben und sie mussten oftmals ihr Glaubensbekenntnis mit dem Leben bezahlen. Und sie haben sich geweigert, das Glaubensbekenntnis der katholischen Kirche zu unterzeichnen. Sie standen vor dem Scheiterhaufen und da war ein Priester und hat gesagt, unterschreibe nur das und wir werden dich freilassen, du hast Leben und alles. Heute unterschreiben irgendwelche abgefallene protestantische Kirchenführer genau dieselben Bekenntnisse mit Freuden freiwillig und damals haben diese einfachen Christen gesagt, niemals und sind lieber gestorben, als das falsche Evangelium und die geistliche Hurerei und Zauberei der katholischen Kirche zu unterstützen. Das muss man sich mal deutlich machen. Da muss man, ist auch gut, wenn man mal diese geschichtlichen Fakten sich vor Augen führt. Gerade jüngere Christen, denke ich, haben da gar nicht so viel Wissen davon, was da eigentlich sich in diesen Jahrhunderten, gerade der Reformation und danach, abgespielt hat. Besonders eben in Bezug auf diesen wahren Überrest der Täufer, der abgesonderten Christen, könnte man auch sagen, die nicht in der Weltkirche geblieben waren. Ja, nun wollen wir einfach noch einmal dieses Bibelwort lesen, das ich schon mehrfach erwähnt habe aus Offenbarung 17, diese erschreckende und doch so aufschlussreiche Prophetie, die uns eine religiöse Macht in der letzten Zeit vorführt, mit der wir zu rechnen haben. Lese Offenbarung 17 ab Vers 1. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei oder Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Hurerei die, welche die Erde bewohnten, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Ein erschreckendes Bild. Ein Bild, das aber, wenn wir es deuten, wie wir es auch müssen, im Licht der alttestamentlichen Prophetie durchaus Logik und Aussagekraft hat. Also die Offenbarung können wir nur verstehen, wenn wir zurückgreifen auf die Bilder der alttestamentlichen Propheten, des Propheten Daniel etwa oder des Propheten Hesekiel und der anderen Propheten. Dort finden wir auch ein Stück den Schlüssel für das Verständnis dieser zunächst vielleicht für manche dunklen Abschnitte. Und wir finden, die Hure, das war immer eigentlich zunächst einmal Israel, und zwar das untreue, abgefallene Israel. Eine Hure konnte nur eigentlich diejenige sein, die vorher einmal legitime Ehefrau war und sich dann mit anderen Göttern eingelassen hat. Also das war eigentlich dieses Bild, wie wir es in Israel finden. Israel, die Jungfrau, die keusche Jungfrau, verlobt dem Herrn, dem Gott Israels, der sie errettet hatte, und wie sie nachher untreu und abtrünnig wurde und sich anderen Liebhabern hingab. Und das war überall in den Propheten ein Bild für den Götzendienst. Und nun finden wir das in Bezug auf die Gemeinde. Die Gemeinde war dem Herrn Jesus Christus geweiht. Sie war keusche Braut, geistlich von ihrem Wesen her. Und dann kam dieser Punkt, wo diese äußerliche Christenheit sich den Götzen zuwandte und zwar immer noch sich auf Jesus Christus bezog. Sie haben ihn immer noch im Munde, diesen Namen, aber in Wirklichkeit heidnische Götzen verehrt hat. Und das ist eigentlich das Wesen der katholischen Kirche. Es ist ein heidnischer Götzendienst unter dem Mantel der Christusverehrung. Ja, der Christus ist eine heidnische Fälschung. Genau wie auch etwa zum Beispiel in der Mystik. Der Christus der Mystiker ist nicht der biblische Christus, sondern eine heidnische Fälschung. Dasselbe auch der Christus, der den falschen Propheten in der Charismatik erscheint, ist auch nicht der biblische Christus, sondern eine heidnische Fälschung. Ja? Der Christus, der zum Beispiel den Marienschwestern und irgendwelchen anderen Mystikern und okkult verführten Leuten erschienen ist, als zum Beispiel blutender, gekreuzigter Christus, das ist nicht der biblische Herr. Der Herr blutet nicht mehr, er ist auch nicht mehr gekreuzigt. Wie der Herr als der Verherrlichte wirklich im Himmel ist, das sehen wir in Offenbarung 1. Und wenn wir das vergleichen mit diesen ganzen falschen Visionen, wo immer sie herkommen, dann merken wir, da stimmt etwas nicht. Ja? Das ist nicht übereinstimmend mit dem Zeugnis der Heiligen Schrift, sondern hier geht es um falsche Jesusse und falsche Christusse. Also eine wichtige Stelle dazu ist ganz sicherlich auch 2. Korinther 11, auch ein Schlüsselvers zum Verständnis der endzeitlichen Irreführungen. Da geht es um das Gegenbild der Hure. Da heißt es in Vers 2 von dem Apostel Paulus: Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Ganz wichtig, also die Gläubigen waren dem Herrn verlobt als eine keusche Jungfrau. Und nun hat der Apostel gewarnt, der Satan wird versuchen, eure Gesinnung abzuwenden von dieser einfältigen Hingabe an Jesus Christus allein. Er wird versuchen, euch einen anderen Jesus vor Augen zu führen. Einen anderen Geist wird er unter euch ausstreuen. Und ein anderes Evangelium. Und das sind die drei Grundelemente jeglicher Verführung, jeglichen falschen Christentums. Finden wir überall wieder. Orthodoxe Kirche, Zeugen Jehovas, katholische Kirche, Charismatiker. Es ist immer ein anderer Jesus, ein anderer Geist und ein anderes Evangelium als das biblische. Aber es sieht so fromm aus. Es sieht so christlich aus. Es ist beeindruckend für den natürlichen Menschen, für das Fleisch. Ja, ob man jetzt so einen charismatischen Falschpropheten sieht oder ob man katholischen Priester oder den Papst bei einer Ansprache sieht, ja, der Fleischesmensch, der religiöse Mensch nur, ist beeindruckt. Der Papst ist in der Welt heute eine der führenden Autoritäten. Da kann er machen, was er will im Prinzip. Ja. Er ist anerkannt von den Heiden, weil sie zu ihm aufschauen als einem besonderen Mann Gottes. Und genauso sind eben manche Leute, die nie biblische Buße tun würden, beeindruckt von irgendwelchen charismatischen Falschpropheten, die sagen, wenn du richtig glaubst, wirst du reich und erfolgreich und wirst immer gesund sein. Da sagen die, wunderbar. Das glauben wir auch. Ja. Jesus der Heiler, Jesus der Schamane, der Gesundbeter, ja, so verkündigen die zum Teil, und man zeigt einfach, es ist ein anderer Jesus, es ist nicht der biblische Herr, es ist Verführung, aber es klingt alles fromm und christlich. Und diese Vermischung, diese schreckliche Verwirrung, da zeigt diese Offenbarung hier die Wurzel davon. Und sie zeigt eines, nämlich, dass diese Hure, die da genannt wird, Babylon, dass sie im Grund Wurzeln hat, obwohl es jetzt die katholische Kirche ist, auch die Frau auf dem Tier. Nachher werden auch noch diese Stadt mit den sieben Hügeln erwähnt, also Rom, für jeden erkennbar im Altertum. Die Stadt mit den sieben Hügeln, das Reich, das Römische Reich. Und dann eben die abtrünnige Christenheit, die sich mit dem Römischen Reich verbindet. Das ist sozusagen die Zeitaufnahme, wie diese Hure entstanden ist, aber ihre Wurzeln liegen in Babylon. Und das ist, kann man jetzt auch nicht ausführen. Es gibt da interessante Schriften, zum Beispiel gerade auch von Hislop, Alexander Hislop, ein protestantischer Bibelgelehrter aus dem 19. Jahrhundert, hat da eine Studie Babylon und Rom verfasst, wo er aufzeigt, wie viele Elemente der babylonischen Mysterienreligion, die Zauberei und Götzendienst beinhaltet hat, über die Jahrhunderte mit eingeflossen sind in die katholische Kirche, in ihre Riten, in ihre Symbole. Ja? Also ganz viele Symbole der katholischen Kirche sind heidnische Symbole. Ja? Auch diese ganzen Darstellungen, Jungfrau mit dem Kind, die sogenannte Mutter Gottes, ja, die eben schon vielfältig auch vorher mit so heidnischen Götzen gestalten, die auch eben Kinder geboren haben und angeblich Jungfrauengeburt. Das gab es alles schon vorher in irgendwelchen Mysterienreligionen und wurde in die katholische Kirche hinein adaptiert. Und diese Wurzeln bedeuten, die katholische Kirche ist eine Form der satanischen Gegenreligion, die von Anfang an, von Kain an, von Nimrod, dem Begründer Babels an, gegen die wahren Gläubigen an den lebendigen Gottgläubigen aufgerichtet waren. Ja, das sind diese beiden Dinge, und deswegen wird auch das Blut Abels mit in Zusammenhang gebracht, auch mit den Juden später, und es ist diese ganze widergöttliche satanische Falschreligion hat sozusagen eine Linie. Und die führt zurück bis Babel und sie führt bis zum Ende, die Hure Babylon, in ihrer letzten Gestalt. Ich kann jetzt nicht alles da aufführen, aber es wird im Grund gesagt, sie verführt alle Könige, alle Völker auf der Erde. Und wenn wir das ganz nüchtern sehen, dann müssen wir sagen, das stimmt heute nicht. Die katholische Kirche ist heute nicht so mächtig, wie diese Hure Babylon dargestellt wird in dieser Prophetie. Und es bedeutet für viele bibeltreue Ausleger, ich sehe das genauso, dass eben diese katholische Kirche letztlich eine Zwischenform ist, dass die Hure Babylon in ihrer endgültigen Gestalt wird eine Welteinheitskirche sein, in der die verschiedensten Religionen zusammengeführt sind unter Führung der katholischen Kirche. Und diese Welteinheitsreligion wird dem Antichristen dienen bei seiner Weltherrschaft. Sie wird tatsächlich weltweiten Einfluss haben. Sie wird mit Zauberei arbeiten, mit betrügerischen Wundern. Das ist ja dieser Glutwein der Hurerei, der die Menschen trunken macht. Sie sind begeistert, sie sind wie staunend und ganz hingerissen von diesen religiösen Offenbarungen, von diesen religiösen Praktiken. Sie sind verzaubert worden. Ja? Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Galater 5. Also diese Linien sind aus meiner Sicht, aus dieser Prophetie ersichtlich, ja. Das heißt also, die römische Kirche wird die Führerin sein einer Welteinheitsreligion. Und davon sehen wir eben immer mehr Bausteine in der heutigen Zeit verwirklicht. Ich erinnere an die Friedensgebete zu Assisi, wo also unter der Leitung des Papstes Buddhisten, Hinduisten, Moslems jeweils zu ihren Götzen gebetet haben um den Weltfrieden. Und das ist ja genau das große Argument des Antichristen: Wir brauchen eine Welteinheitsreligion, denn die Religion, und das ist ja angesichts des Islam nicht ganz falsch, die Religion ist eine grundlegende Quelle der Kriege und Konflikte auf unserer Erde. Das ist nicht völlig falsch. Ja? Aber die Lösung kann nie in einer Welteinheitsreligion liegen, in der alle Wahrheiten sozusagen auf die gleiche Ebene nivelliert werden. Das muss nämlich dann bedeuten, und so sagt es die katholische Kirche schon heute in ihrer Lehre, auch die anderen Religionen haben Wahrheit. Auch die anderen Religionen haben Zugang zum Heil, wenn auch nicht den Vollständigen. Den Vollständigen haben nur wir Katholiken, aber die anderen haben auch. Auch ein eifriger Buddhist und ein eifriger Moslem kann errettet werden nach der Lehre der katholischen Kirche. Ja? Das ist Irrlehre, aber das ist schon der Baustein zu dieser Integration, wo man sagt, schaut, wenn ihr unter unsere Fittiche kommt, dann dürft ihr Buddhisten bleiben und ihr dürft Hindus bleiben und ihr dürft Moslems bleiben. Hauptsache, ihr fügt euch unsere Machtanspruch, unseren Sakramenten und macht mit uns eine Sache. Und so, denke ich, wird es hinauslaufen. Auf jeden Fall muss es uns zu denken geben, dass die ökumenische Bewegung eine dermaßene Macht über die Herzen hat. Und zwar auch in solchen Kreisen, und jetzt wird es eben konkret und kommt auch in unsere Zeit hinein, die sich bibeltreu nennen. Die früher, wie zum Beispiel die Allianzkreise, von der Ökumene noch relativ weit Abstand genommen haben. Die sagen heute, ja, wir müssen doch, die Zeiten haben sich geändert, wir müssen doch eins werden, wir müssen doch zusammenstehen, auch mit den Katholiken. Und wer ist denn heute noch ein Fels in der Brandung? Wo haben wir denn noch Leute, die die Abtreibung ablehnen? Dann wird das so vordergründig politisch gemacht. Sind die Katholiken, also müssen wir mit ihnen zusammengehen. Das hat auch ein Billy Graham sehr gefördert, ja, der einen sehr negativen Einfluss in der Richtung hatte. Er hat immer darauf geachtet, dass auch liberal-theologische Protestanten und Katholiken bei seinen Evangelisationsfeldzügen mit integriert waren. Und er hat die Bekehrten aus der katholischen Kirche schön zurückgeschickt zu den Priestern der katholischen Kirche. Ja, und das ist ein Verbrechen. Genauso hat er übrigens sogar Juden, die sich bei ihm angeblich bekehrt haben, hat er zu den Rabbis zurückgeschickt, also ins Judentum zurückgeschickt. Ja. Alles nur die große Einheit. Man muss alle zusammenschließen und alle religiösen Kräfte bündeln. Und es ist auch ganz interessant, wenn ihr das mal beobachtet, diejenigen, die die Ökumene unter den Christen, unter den Namenschristen so stark befürworten, die landen mit hundertprozentiger Logik auch beim Dialog zwischen den Religionen und bei der religiösen Einheit aller Religionen. Ja? Das, wer A sagt, muss auch B sagen. Und das ist diese Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten immer mehr voranschreiten sehen und die letztlich aus meiner Sicht in diesem prophetischen Bild der Hure Babylon, der Großen, die alle Völker verzaubert und unter ihrem Machteinfluss hat, dargestellt wird in der ausgereiften Form. Ja, davon haben wir jetzt erst die Vorstufe, aber wir sehen schon, wie das immer mehr in diese Richtung geht. Das ist also der Punkt. Es wird die Vermischung zwischen echten und falschen Christen und eine große unbiblische Einheit ist eines der machtvollsten Werkzeuge des Teufels zur Irreführung der Gläubigen und auch der Ungläubigen und zur Zerstörung der wahren Gemeinde. Der Satan weiß ganz genau, wo das Licht und das Salz dieser Welt ist. Nicht bei der katholischen Kirche, auch nicht bei der evangelischen Kirche, auch nicht bei der orthodoxen Kirche, sondern bei der wahren Gemeinde der Wiedergeborenen, der Ekklesia, der Leibesgemeinde. Die ist die Trägerin der Wahrheit. Die Bibel sagt es ganz ernst, 1. Timotheus 3,15, die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wer kann die Wahrheit Gottes in dieser Welt bezeugen, die voller Lüge ist, voller religiöser Täuschung? Nur die Gemeinde Gottes. Nur sie hat die Wahrheit. Nur sie kann die Bibel verkündigen und auslegen, sodass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Und genau diesen Pfeiler der Wahrheit sucht der Teufel umzusägen, zu untergraben. und kaputt zu machen in der allgemeinen Vermischung mit den Irrlehren der falschen Christenheit. Und da gibt es ein paar ganz grundlegende Dinge. Die sehen heute viele evangelikale Christen nicht mehr. Eine dieser Dinge ist der Grundsatz des Sauerteigs. Es gibt ein Gesetz, ein geistliches Gesetz im Reich Gottes. Und dieses geistliche Gesetz finden wir an zwei Stellen gelehrt. In Galater 5 geht es um Irrlehre und in 1. Korinther 5 geht es um moralische Sünde. Beides wird als Sauerteig bezeichnet. Ich lese vielleicht erstmal 1. Korinther 5. Das erste Vorkommen dieser Sache. Da lesen wir Folgendes in Vers 6. Folgende: Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Und dann in Galater 5 in Bezug auf die Irrlehre des Judaismus, Vers 8, die Überredung kommt, Vers 8, die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Zweimal bezeugt in der Schrift. Was bedeutet es? Wenn ich eine Gemeinde habe und ich habe dort drin einige Anhänger der Ökumene, der Charismatik, der liberalen Bibelkritik, um ein paar so Verführungen der heutigen Zeit zu nehmen. Und ich tue sie nicht heraus, sondern ich sage, oh, wir wollen doch tolerant sein. Wir lassen diese lieben Geschwister doch in unseren Reihen drin. Sie dürfen ruhig auch mal predigen. Ist ja alles nicht so schlimm. Was passiert dann? Die Bibel sagt, es ist Sauerteig. Und Sauerteig hat eine Tendenz, sie breitet sich gesetzmäßig aus und am Ende verdirbt sie das Ganze. Wenn ich den Sauerteig nicht raustue, ich sage immer, das Beispiel, wenn man 100 gesunde Äpfel im Keller hat und da hat man zwei faule dabei, dann sollte man doch meinen, dass die 100 gesunden Äpfel die Kraft haben, die zwei faulen gesund zu machen. Oder das ist doch eigentlich ganz logisch. Aber das Seltsame ist, dass es genau umgekehrt ist. Diese zwei Äpfel, wenn ich die nicht rechtzeitig von den 100 wegtue, dann sind am Schluss 102 Faule da. Ja? Das ist ein Gesetz in der Natur und genau dasselbe Gesetz gilt im Geistlichen. In dem Moment, wo ich Irrlehre, wo ich etwas vermische zwischen Göttlichem und Falschem, siegt das Falsche. Matthäus 13, eine Stelle, die von vielen falsch ausgelegt und verstanden worden ist, von vielen Theologen in der Vergangenheit, da sagt der Herr Jesus etwas von diesem Sauerteig. Das Reich der Himmel, Vers 33. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Da sagen die falschen Lehrer auch des Calvinismus heute noch, das ist ein Bild, wie das Christentum die Welt immer mehr durchdringt, bis alle Welt christlich geworden ist. Ja? Das ist falsch, falsche Lehre. Sauerteig ist überall in der Bibel ein Bild von Verderbnis und Sünde. Und es ist genau umgekehrt, sondern das zeigt, wie die endzeitliche Christenheit durch das Böse, durch die Verführung und Verderbnis immer mehr durchsäuert wird, bis zum Schluss nur noch ein abgefallenes, totes Gebilde der Namenschristenheit übrig ist, nämlich wenn die echte Gemeinde entrückt ist. Dann gibt es nur noch die abgefallene Kirche und dann kommt das Zorngericht über diese abgefallene Kirche. Ja? Also das Gesetz des Sauerteigs sagt uns Folgendes. Wenn wir uns nicht klar trennen von der Namenschristenheit, von ihren Irrlehren, von den bösen Dingen, die als Verführung vom Feind in die Gemeinde hineingeschleust werden, dann werden wir dadurch krank gemacht, kaputt gemacht, geistlich durchsäuert, bis von der wahren Gemeinde nichts mehr übrig bliebe. Wenn Gott nicht einen Grundsatz durchführen würde und auch dafür sorgen würde, dass er in der Gemeinde wenigstens von einer Minderheit befolgt wird. Und diesen Grundsatz möchte ich mit uns noch lesen. 2. Korinther 6, das Lebensgesetz der wahren Gemeinde, das Überlebensgesetz, das ganz, ganz wesentlich ist, dass wir das geistlich verstehen und praktizieren. Ab Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Wort. Das Grundgesetz der wahren Gemeinde heißt Absonderung. Absonderung von der Welt, Absonderung von den Ungläubigen, Absonderung von den Irrlehren, Absonderung von der Namenschristenheit. Also genau das Gegenteil von der ökumenischen Parole. Die Ökumeniker sagen, vermischt euch, dann werdet ihr stärker. Und der Teufel weiß ganz genau, wenn die Gläubigen das tun, dann werden sie tödlich geschwächt. Dann werden sie nicht stärker, sondern im Gegenteil, sie verlieren ihre wahre Vollmacht und ihren wahren Einfluss, den sie zum Segen unter den Menschen noch ausüben sollten. Ja? Und die Bibel sagt, sondert euch ab. Und das ist ja interessant, das ist ein alttestamentliches Prophetenzitat, das richtet sich vom Ursprung her über die Absonderung von Babel. Ja? Also hier ist die ganz klare Linie, sondert euch ab von der Hure Babylon. Geht hinaus von ihnen, heißt es auch wieder in der Offenbarung, damit ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden. Das heißt, es gibt dort immer noch echte Gläubige, die machen da mit in dieser großen Vermischung. Und zu denen sagt der Herr, sondert euch ab, geht hinaus. Und das ist dieser ganz wichtige Grundsatz, dass Gott möchte, dass die wahren wiedergeborenen Gläubigen getrennt von der Volkskirche, getrennt von den Ungläubigen, ihren Weg gehen als biblische Gemeinde, die nach neutestamentlichen Grundsätzen gebaut ist. Keine Priester, keine Sakramente, sondern Christus alles und in allem. Christus das Haupt, Christus der Mittelpunkt. Er ist derjenige, um den wir uns versammeln. Er ist derjenige, der die Gemeinde baut, der die Gemeinde schützt. Er ist derjenige, der seinem Wort des Evangeliums Kraft verleiht. Heute sagt man, wenn wir nicht große Zusammenschlüsse haben, wenn wir nicht pro Christ haben, mit Fernsehsendung, mit Millionen Aufwand, technischen Geräten, dann erreichen wir die Menschen nicht mehr. Das ist Lüge, das ist Täuschung, das stimmt nicht. Sondern es ist etwas ganz anderes. Wenn wir als Menschen heilig leben, wenn wir in der Kraft Gottes ein Zeugnis sind in unserer Lebensumgebung, dann erreichen wir Menschen mit dem Evangelium. Ohne jeden technischen Krimskrams. Nicht, wenn wir uns in irgendwelchen großen Verbänden zusammenschließen mit liberalen Leugnern der Auferstehung und des Blutopfers Jesu Christi, mit der katholischen Kirche und ihrem falschen Evangelium. Nicht, wenn wir uns da zusammenschließen, erreichen wir das, dass das Evangelium noch in Kraft verkündigt werden kann, sondern wenn wir uns absondern, wenn wir den biblischen Weg gehen und in aller Schlichtheit, nicht durch irgendwelche großen Pfarrer, durch einen Parzani oder irgendwelche Fernsehprediger, sondern durch dich und mich an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, dort sollen wir das Evangelium ausleben und bezeugen. Dadurch werden heute noch Menschen erreicht. Ja? Aber wenn die Gemeinde sich vermischt mit den Heidenvölkern, das heißt, von Ephraim hat sich vermischt mit den Heidenvölkern, das hat seine Kraft verloren. Und so ist es mit der Gemeinde auch. Ja? Sie verliert ihre geistliche Kraft. Wenn sie sich absondert in biblischer Weise, dann gewinnt sie die Kraft und dann kann sie alleine den Auftrag, den Gott ihr gegeben hat, nämlich das Licht der biblischen Wahrheit noch zu bezeugen, Christus zu bezeugen, das Evangelium noch zu bezeugen, den kann sie nur aus der Absonderung heraus wirklich erfüllen. Und deswegen bin ich froh und dankbar, in so einer kleinen Hausgemeinde zu sein. Fühle ich mich viel wohler als in irgendeiner evangelischen Kirchengemeinde mit 500 Ungläubigen und 20 Gläubigen. Ja? Das ist mal ganz praktisch umgesetzt. Ja? Was hat Licht und Finsternis, Gläubige und Ungläubige gemeinsam? Wenn man das biblisch gelesen hätte, dann müsste man sagen, Volkskirche ist ganz klar, ist unbiblisch. Kannst du nicht machen, kannst du vergessen. Aber ja, die Reformatoren haben die Bibel in der Beziehung mit einer gespaltenen Brille gelesen. Ja? Sie haben die Aussagen des Evangeliums ans Licht gebracht, da sind wir ihnen dankbar. Aber sie haben die Aussagen über die Gemeinde, wie Gemeinde wahrhaft aussehen soll, haben sie ein Stück nicht gesehen oder nicht sehen wollen. Jedenfalls haben sie es nicht praktiziert, zum Schaden für die Welt und für die Gemeinde. Die Welt hat dieses Zeugnis der wahren, abgesonderten Christen nicht gesehen, sondern ein vermischtes Zeugnis, wo die Christen untergegangen sind unter den Weltleuten. Und die Gemeinde selber hat großen Schaden erlitten durch diese Vermischung von Licht und Finsternis, von Christus und Belial. Und deswegen diese ganz einfache Linie, auch heute das Überlebensprinzip der wahren Gemeinde, der Wiedergeborenen, ist, dass sie sich absondern von der Welt, absondern von Babylon, von der Ökumene, von der Charismatik, von der Bibelkritik, von der Allianz heute auch, weil die Allianz nämlich in sich Vermischung bedeutet. Und dass sie in aller Schlichtheit biblische Gemeinde leben, bauen, in Abhängigkeit vom Herrn, nach seinem Wort. Und das geht auch heute noch. Ja? Und diese biblischen Gemeinden sehen interessanterweise im Prinzip nicht anders aus als vor 2000 Jahren. Ja? Natürlich, die hatten noch keine Kronleuchter mit elektrischem Strom und noch keine Aufnahmegeräte. Ja, aber vom Prinzip her, dass da Leute gibt, die den Dienst tun in der Kraft des Geistes, dass es Gläubige sind, die sich in den Häusern versammeln, ja, dass es ganz einfach und schlicht zugeht, ohne Rituale, ohne große Apparate, das ist heute nicht anders wie damals. Und es ist heute genauso praktizierbar wie damals. Gott ändert seine Grundsätze nicht nur, weil die Welt ihre Mode ändert oder weil sich die Zivilisation oder die Technik geändert hat. Gottes Grundsätze sind in seinem Wort festgehalten, sind immer dieselben. Und wenn wir sie im Glaubensgehorsam befolgen, dann segnet Gott. Und dann gebraucht Gott seine Gemeinde in aller Schwachheit zu einem Zeugnis in der Welt. Und dazu möchte ich Mut machen, durch diesen Vortrag, dass wir diesen Grundsatz der Absonderung, des Herausgehens aus der Vermischung, diesen Grundsatz, dass wir auf den Herrn Jesus und sein Wort vertrauen und nicht auf Satzungen, auf Pastoren, auf Bibelschulen, auf theologische Ausbildung, das ist alles menschliche Krücken, die brauchen wir nicht. Gott sagt etwas anderes in seinem Wort. Gott kennt diese Dinge nicht in seinem Wort. Wenn wir also ganz einfältig auf Christus und sein Wort vertrauen, dann dürfen wir im Kleinen erleben, dass diese Zeugniskraft, diese Ausstrahlungskraft der Gemeinde, der wahren Gemeinde, uns erhalten bleibt. Und dass der Herr selber in seiner Gemeinde segnend und stärkend wirken kann, wie er es in einer vermischten Kirche nicht tun kann. Weil Gott hält sich an seine Grundsätze. Wenn die Menschen sich nicht an die Grundsätze halten, Gott hält sich dran. Er segnet nicht. Er wird seine Gegenwart, seine Herrlichkeit nicht in einer babylonischen Mischgemeinde entfalten, sondern nur in einer abgesonderten biblischen Gemeinde. Auch wenn die ganz klein ist und unscheinbar und vielleicht auch verfolgt. Ja? Das möchte ich uns einfach mitgeben an diesem Abend mit dem Gebet zum Herrn, dass wir ermutigt werden, diesen einfältigen biblischen Weg zu gehen, Zeugen für den Herrn Jesus zu sein, nach seinem Wort, in der Kraft seines Geistes und fern von der Vermischung. Geht aus von ihnen, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Damit bin ich zum Schluss gekommen, möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich von ganzem Herzen. Wir danken dir dafür, dass du diese wunderbare Gemeinde gegründet hast, deine Gemeinde. Und du hast sie erkauft mit deinem kostbaren Blut. Du warst bereit dafür, dass Menschen herausgerufen werden, dass Menschen zur Wiedergeburt kommen. Ja, Schande und den Fluch, das Gericht, den Zorn Gottes, den Tod auf dich zu nehmen am Kreuz. Du hast alles für uns vollbracht. In dir liegt unser Heil, nicht in irgendwelchen Personen, in irgendwelchen Menschen, in irgendwelchen Kirchen, sondern in dir ganz allein. Und du bist das Haupt deiner Gemeinde. Du willst deine Gemeinde auch heute leiten und stärken auf diesem Weg der Absonderung, den du uns in deinem Wort gewiesen hast. Herr, und wir sind oft schuldig geworden dadurch, dass wir auf menschliche Dinge vertraut haben, auf menschliche Traditionen, dass wir dein Wort gar nicht mehr so wahrgenommen haben. Viele Christen heute, viele Gläubige sind hineingezogen in diese Vermischung, ja, wo es eben nicht nach deinen Grundsätzen geht, wo Licht und Finsternis zusammengejocht sind. Bitte hilf du doch, dass noch vielen auch da die Augen geöffnet werden, dass wir alle wirklich auch die Kraft haben, ein Leben in der Absonderung zu leben, als persönliche Gläubige, als wir ein Licht sind in dieser Welt, dass wir heilig leben, dass wir dein Evangelium vorleben und predigen, auch durch unsere Taten. Und auch als Gemeinden, dass wir abgesondert von dieser großen religiösen Vermischung den Weg gehen, den dein Wort uns weist. Bitte gib uns dazu die Gnade und die Kraft. Wecke du noch viele Gläubige auf, die verwirrt sind, die in dieser Endzeit nicht wirklich durchsehen, die diesen Grundsatz, deinen Ruf zur Absonderung noch nicht verstanden haben. Herr, und stärke du die Gemeinden, die Kreise, die in aller Schwachheit versuchen, wirklich für dich zu leben, für dich Zeugnis zu sein, dir zu dienen. Herr, wir sind so abhängig von dir, wir sind nichts in dieser Welt. Du hast das erwählt, was nichts ist vor der Welt. Aber du willst deine Gnade und deine Kraft gerade in solchen kleinen Kreisen, unter solchen schwachen Menschen Gottes offenbar machen. Und darauf wollen wir vertrauen, da bitten wir, dass du das auch wirklich weiterhin tust und dass du noch viele auf diesen biblischen Weg rufst, Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu leben, das Evangelium weiterzugeben. Segne uns darin, segne dein Wort auch an diesem Abend, segne auch unsere Gemeinschaft jetzt heute Abend und wir preisen dich und wollen dir alle Ehre geben. Dank und Anbetung sei dir. Amen. Amen.